auch so eine Gebetszeit vor dem Gottesdienst und wir beten dann für den Gottesdienst und für die verschiedenen Gruppen und manchmal haben wir auch so Empfindungen, was Gott zu uns auch sagt oder zu uns als Gemeinde und heute Morgen war so dieses Empfinden, dass es wichtig ist, dass wir als Gemeinde wirklich wachsam sind, also dass wir wirklich ganz hier sind, dass wir zuhören, wirklich in uns aufnehmen, nicht irgendwie da wegdämmern oder so, sondern wirklich auch was erwarten und aufmerksam sind. Und dafür würde ich einfach gerne gerade nochmal beten für uns zusammen. Ja, danke Jesus für dein Wort, was lebendig ist und du heute zu uns auch reden möchtest durch dein Wort. Und wir möchten als deine Gemeinde empfangsbereit sein und aufmerksam sein, auf dich zu hören und deinem Wort gehorsam zu sein. Amen.
Ja, vielen Dank. Es ist schön, wieder hier zu sein. Ich denke, viele von euch kennen mich, die mich nicht kennen. Eingeführt wurde ich ja schon. Vielleicht interessant zu wissen, ich komme noch ziemlich aus dem Süden. Man hört es meiner Sprache auch an, wenn ich nicht aufpasse. Und im hohen Norden muss ich dann aufpassen, Dialekt geht da nicht. Und diese Region hat so einen Werbespruch von der Sonne verwöhnt. Und normalerweise komme ich aus dem sonnigen Baden, komme hier in Bielefeld an und ich erlebe meine erste Überraschung. Es regnet nicht. Wenn das Bielefeld existiert, weiß ich schon lange. Das Denkmal kenne ich auch. Aber es regnet nicht. Ich habe gleich dem Ewald geschrieben, was ist denn hier los? Aber es war das Wochenende der Überraschung. Die zweite Überraschung hat mich gestern ereilt. Wir hatten gerade den Johann hier vorne. Und wir erzählen so ein bisschen über die Reise. Ich frage ihn, Johann, wo bist du? Ist er noch da? Entrückt? Da bist du. Und dann sagt er doch tatsächlich, ihr kennt Johann, ne? Dann sagt er doch tatsächlich, das war meine erste Reise nach Kasachstan. Ich bin fast vom Stuhl gefallen. Johann, wie machst du das? 20 Jahre oder mehr hier in der Gemeinde zu sein? Ewald lädt doch jeden, der geht an die Hecken und Zäune, käme mit nach Kasachstan. Er hat widerstanden bis zu dieser Reise. Wahrscheinlich war das genau der richtige Zeitpunkt. Und wir haben ja gesehen, mit wie viel Feuer es unterwegs ist jetzt für Kasachstan. Wow, toll, also Johann, das hätte ich echt nicht, ich muss immer noch ein bisschen mich schütteln. Die dritte Überraschung erlebe ich, weil ich mit einer Botschaft zu euch gekommen bin. Die Woche habe ich gebetet, Herr, was hast du auf dem Herzen? Und ich meinte, eine tolle Botschaft ausgesucht zu haben vom Herrn. Und auch hier wurde ich überrascht. Gestern im Gespräch mit Tobi, wir haben über alles Mögliche geredet, auf einmal sagt der Herr, darüber wirst du reden. Also, nee, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ich habe mich doch aufs andere vorbereitet, Herr. Du kannst doch, das kriegst du hin, sagt er dann. Vielleicht ist auch für euch überraschend, das ist nicht so eine typische Gastpredigerpredigt, wo wir sagen, so ermutigend und der Herr liebt dich, ja, das stimmt ja auch. Und das wird auch durchkommen, wenn wir genau hinhorchen, aber es ist ein bisschen ein anderes Thema. Ich habe sie so überschrieben, vom Schatz suchen. Also Schatz suchen macht ja Spaß, ne, so an sich. Und vor allem möchten wir gerne einen Schatz finden. So, wenn ich so verschiedene Filme angucke, da ist mir irgendwann mal aufgefallen, bei ganz, ganz vielen dieser Filme ist irgendeiner der Handelnden irgendwie immer stinkereich und kann alles machen, mit dem Flugzeug fliegen und dahin gehen und die Hotels besuchen. Sobald die Leute, die Personen keine Kohle haben, dann nennt man das einen Problemfilm. Vor allem, weil sie keine Kohle haben, ne? Und irgendwie geht's immer wieder ums Geld. Unser Volksdichter Goethe hat das ja auch mal so zusammengefasst. Nach Golde drängt, am Golde hängt doch alles. Faust, falls das jemand interessiert. Und ja, irgendwie stimmt's doch auch. Es gibt ja diesen Spruch, Geld regiert die Welt. Naja, wir sehen das ein bisschen anders. Wir wissen, dass Jesus diese Welt regiert. Er ist der Weltenherrscher. Aber da, wo er nicht herrscht, ist das durchaus wahr. Und wir erleben ganz schön viel Ungerechtigkeit gerade deswegen, weil die, die Geld haben, Macht haben, Einfluss haben und die, die es nicht haben, oft unterdrückt werden. Das ist eine Realität, mit der wir umgehen müssen, oder? Interessant ist aber vielleicht auch, dass Geld, Finanzen, Besitz eins der Themen ist, über das Jesus am meisten gesprochen hat. Warum wohl? Vielleicht, weil es uns so stark betrifft, dass wir verstehen müssen, wie wir damit umgehen sollen. Und das ist immer die Frage, auch durch die Kirchengeschichte hinweg, welche Haltung sollen wir denn zu Besitz haben? Und da gab es die unterschiedlichsten, auch Extreme. Euch sagen vielleicht die Franziskaner was, die Mönche. Es ist ein sogenannter Bettelorden. Teil von ihrer Philosophie und Verständnis ist, dass man nichts besitzen darf. Und alles, was man bekommt, muss man sozusagen geschenkt bekommen. Wir vertrauen auf den Herrn. Ja, ist eine interessante Variante. Ich weiß nicht so sehr, ob ich so oder ganz alles leben wollte. Es gibt aber auch das andere Extrem. Vielleicht seid ihr mit dem schon in Berührung gekommen. Man nennt das Wohlstandsevangelium. Also wo letztendlich gepredigt wird, dass Gott dich liebt und Gott dich segnet, merkst du daran, dass du einen fetten Mercedes fährst. Hat mal jemand zu mir gesagt. Also wenn Gott dich wirklich segnet, dann fährst du nicht so einen popligen Golf. Ich hatte damals einen Golf 1, war ein cooles Auto. Würde ich heute noch fahren. Du hättest dann auch so einen Mercedes wie ich. Stand eine große S-Klasse draußen. Dachte ich, abgesehen davon, dass ich das Ding nicht brauche, weiß ich gar nicht. Ne? Hinterher kam übrigens raus, dass das Auto geliehen war, aber anderes Thema. Das ist übrigens gar nicht so neu, das wird sehr viel propagiert in den letzten Jahren. Es fußt auch ein bisschen im Calvinismus, dem Verständnis, dass man den Segen Gottes daran sehen kann, dass man wohlhabend ist. Ganz ehrlich, ich halte das für Unfug, denn die Wahrheit ist, dass viele sehr gesegnet sind, aber in Ländern leben, wo das weit entfernt ist und auch nicht stimmig wäre, mit einer S-Klasse rumzufahren. Also was ist die Haltung? Was sagt Jesus dazu? Und ich habe euch einen Text mitgebracht, der euch nicht unbekannt sein dürfte, aus Matthäus, aus der sogenannten Bergpredigt. Darf ich euch vorab, bevor wir den Text lesen, ein wenig Kontext geben zur Bergpredigt? Es ist ein wunderbarer Text, den wir aber oft nicht richtig verstehen. Warum? Weil er an eine Zuhörerschaft gerichtet war, den Juden, die damals gelebt haben und wo Jesus gewirkt hat und wo er viele Begriffe verwendet hat, die für sie alltäglich waren, aber uns unbekannt sind. Und deswegen verstehen wir manche Schriftstellen nicht so ganz und eine werde ich vielleicht ein bisschen Licht drauf werfen können für euch. Aber es ist zum Beispiel hochinteressant, dass die Bergpredigt deswegen Bergpredigt heißt, weil am Anfang heißt, er stieg auf einen Berg und setzte sich und fing an zu lehren. Warum auf einen Berg? Manche sagen wegen der Akustik. Ich glaube, darin liegt viel mehr Symbolik, als wir uns vorstellen können. Denn Berge waren schon immer wichtig in der Bibel. Und ich will, wäre es jetzt ein Seminar, würde ich fragen, welche Berge fallen euch ein? Ihr würdet irgendwann wahrscheinlich den Berg Sinai nennen. Was kam denn von dem Berg Sinai? Mose mit den 2 Steintafeln. Das Wort des Herrn, das Wort Jahwes kam vom Berg zu ihnen runter. Und Jesus setzt sich auf den Berg. Und was will er damit sagen? Ich bin in dieser Reihenfolge von Mose und ich lege das Gesetz so aus, dass ihr es auch wirklich versteht. Und das ist übrigens, was er am Anfang von Kapitel 5 sagt. Dass er das Gesetz nicht auflösen wird, sondern voll erfüllen wird. Er meint damit, ich lege es euch richtig aus und ich werde es nicht falsch auslegen. Ein Wort würde ich euch gerne erklären, auch das verstehen wir gerne falsch, nämlich das Wort Gerechtigkeit. Das findet ihr in diesen 3 Kapiteln ziemlich oft. Wir hier in der westlichen Welt haben von Gerechtigkeit ein eher juristisches Verständnis, das auch durchaus korrekt ist. Es fußt zum Beispiel auf die paulinischen Schriften im Galaterbrief oder so. Also, dass wir gerecht vor Gott sind. Stimmt's? Habt ihr schon gehört, oder? Guckt mich gerade so an, als wäre das alles neu. Tobi, da solltest du mal vielleicht. Für die Juden ist Gerechtigkeit aber tatsächlich etwas ganz anderes, nämlich das rechte Handeln. Das hebräische Wort dafür, Tzedakah, findet man witzigerweise, wer schon mal in Israel war, im Flughafen von Tel Aviv gibt es eine Box, da steht ganz groß Tzedakah drauf. Oben ist ein Schlitz. Was glaubt ihr, was da reinkommt? Geld. Ja. Steht Gerechtigkeit drauf und meint, gebt mal Almosen und das ist alles für soziale Projekte. Gerechtigkeit ist ein Synonym für Großzügigkeit, fürs Geben, Almosen anderen zu geben. Die drei großen Werke der Gerechtigkeit in der Bibel oder bei den Juden waren Gebet, Fasten und Almosen geben. Und wenn wir aufmerksam die Bergpredigt lesen, dann redet Jesus in Kapitel 6 von Gebet, Fasten und Almosen geben. Alles drei ist etwas, was wir weggeben. Im Gebet geben wir Zeit weg, oder? Wir geben Zeit, ist nicht besonders effektiv. Wir wissen ja nicht, funktioniert's nicht. Wir schenken Zeit. Beim Fasten schenken wir unser körperliches Wohlbefinden. Wer liebt es zu fasten? Hand hoch. Oh, das ist sehr schön. Ich sollte es mehr lieben. Und beim Almosen geben, geben wir Geld weg. Hergeben, wegschenken. Das sind Werke der Gerechtigkeit. Zedaka. Und nun kommt unser Text. Ich wollte euch nur diesen bisschen dieses Umfeld zeigen. Nun unser Text in Matthäus 6 ab Vers 19 bis 23. Haben wir das an die, kriegen wir das an die Wand? Man lese ich es nämlich von da ab. Muss ich nicht die kleine Schrift lesen. Haben wir sogar mal eine Menge. Wunderbar. Sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie vernichten und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie vernichten und wo keine Diebe einbrechen und stehlen. Und jetzt kommt's. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Die Leuchte des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein Auge richtig oder gesund ist, so wird dein ganzer Leib voll Licht sein. Wenn aber dein Auge nichts taugt oder schlecht ist, so wird dein ganzer Leib finster oder in Dunkelheit sein. Wenn also das in dir befindliche Licht Dunkelheit ist, wie groß muss dann die Dunkelheit sein? Wollen wir weiter? Noch drei Verschen, bitte. What? Nee, oh, da habe ich zu kurz, das nächste Teil gehört auch noch dazu. Vers 24, nur ein Vers noch. Könnt ihr den noch bringen, bitte? Kommt gleich. Das sind immer diese Gastsprecher, ne, die irgendwie Sonderwünsche haben, falsche Angaben machen. Also ich lese es euch hier vor. Niemand kann gleichzeitig zwei sich widerstreitenden Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen ergeben sein und den anderen missachten. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Mammon dienen. Danke. Wir müssen diesen Abschnitt zusammenlesen. Und da ist so im Mittelteil ein paar Verse, vielleicht habt ihr dafür schon eine Ahnung, was es bedeuten kann? Vielleicht kann ich euch ein bisschen damit helfen, warum das da mittendrin steht, was das soll mit dem Auge und dem, der Helligkeit und der Finsternis. Punkt 1. Wir brauchen die richtigen Prioritäten in unserem Leben, wenn es um Besitz und Finanzen geht. Ich glaube, dass Jesus, wenn er daran denkt, Besitz, Finanzen, Geld, nennt es wie ihr wollt, erstmal Neutrales. Es ist immer die Frage, was es mit unserem Herz macht, was es mit uns macht und wie wir damit umgehen. Und da ist Jesus sehr besorgt und ich finde diese Worte sehr, sehr deutlich. Interessant ist, dass er sagt, sammelt und sammelt nicht. Er geht also davon aus, dass wir aktiv sind. Sammeln ist ja eine aktive Sache. Gibt's hier Sammler unter uns? Manche sammeln Pilze und essen sie, andere sammeln Briefmarken. Oh, vielleicht war das das mal, es gibt ja kaum noch Briefmarken. Irgendwas sammelt man immer. Manchmal sammelt man auch irgendwie alles. Das sind dann sehr volle Wohnungen. Also Jesus geht davon aus, dass wir aktiv sind, dass das Teil des Lebens ist, etwas anzusammeln. Und er sagt, das ist auch okay, da spricht nichts dagegen, aber achtet darauf, was ihr sammelt. Dazu würde er nicht sagen, das eine sammelt, das andere sammelt nicht. Es ist nicht witzig, dass er so einen Dreiklang erwähnt von Motte, Rost und Dieb. Und ich denke, das sind genau die drei Gefahren, die für unser Besitz existieren kann. Die Motte, die Natur. Na klar, so Motten. Ich habe einen richtig schönen Anzug gekauft für die Hochzeit meiner Tochter und irgendwie war so eine fiese kleine Motte da und jetzt sind da so kleine Löcher drin. Die kannst du in dem Anzug nicht so stopfen, ne? Und meine Frau auch nicht. Wenn sie mal stopft, dann siehst du es noch besser, dass da ein Loch war. Rost, das ist doch der normale Weg alles Lebens, ne, dass Dinge kaputt gehen. Letztes Jahr mussten wir voller Traurigkeit uns verabschieden von unserem Ford Galaxy, weil der TÜV meinte, er wäre nicht mehr angemessen für die deutschen Straßen. Schade, nach 400.000 Kilometern hat er aber seinen Dienst auch durchaus getan. Aber ja, die Schweller waren durchgerostet. Männer, ihr wisst, ne, das ist, ach, lohnt sich nicht. Rost macht die Dinge kaputt. Wie schön sah der doch aus, als wir ihn fast neu gekauft haben. Und jetzt verbeult, naja, 4 Kinder haben ihren Führerschein da drauf gemacht. Jeder hat eine Beule reingefahren, der ist wirklich so customized, nennt man das dann. Ne? Ich habe dann auch die größte reingefahren, nebenbei bemerkt. Und Diebe, andere Menschen, die dir Dinge wegnehmen. Wir denken natürlich an die, die nachts kommen, im Fenster einsteigen, was wegklauen. Aber manchmal denke ich, boah, das sind noch ganz andere, die Hände aufhalten, wo du denkst, die rauben uns das Geld. Oder denk auch nur an diese Finanzmachenschaften, Cum-Ex-Skandal, kann sich noch jemand erinnern? Da geht's dann einfach so um so viele Milliarden, dass du dir schon nicht mehr vorstellen kannst, was das überhaupt bedeutet. Leute, die andere berauben, anderen etwas wegnehmen. Das ist eine Realität. Und da, Jesus sagt, achtet darauf, dass ihr nicht die Schätze ansammelt, die so kaputt gehen können, sondern sammelt welche, die Ewigkeitscharakter haben. Erde und Himmel bringt er ins Spiel. Und das bedeutet, was hat einen zeitlichen Wert für jetzt? Natürlich ist cool, ein Auto zu fahren. Und der Galaxy war auch cool. Aber es geht auch ohne ihn. Also wir leben jetzt ein Jahr ohne ihn und leben immer noch. Das heißt, das ist für eine Zeit ein Wert. Aber andere Dinge sind für den Himmel ein Wert. Für Ewigkeit. Und letztendlich stellt sich die Frage im Leben, was ist wirklich wichtig? Und wie oft haben wir nach dem Streben nach Geld Dinge vernachlässigt, die eigentlich wichtiger sind? Nun, wir hatten eigentlich geplant, so ein Check-up-Seminar zu machen hier an diesem Wochenende. Eine der zentralen Fragen dieses Seminars ist, dass ich für mich definiere, was mir eigentlich wichtig ist. Was ist denn eigentlich meine Priorität? Wozu will ich Ja sagen? Denn wenn ich das nicht weiß, kann ich zu nichts Nein sagen. Dann ist alles irgendwie cool. Und die sagen, das sollte ich auch mal. Und hier, was ist mein Navigationssystem? Was sind meine Prioritäten im Leben? Lasse ich mich von jedem, von alles überzeugen? Ihr kennt schon, ne, diesen kleinen Quälgeist, den man uns verkauft hat als die große Hilfe unseres Lebens. Jeder von euch hat eins wahrscheinlich in der Hosentasche stecken, ne? Ich finde es so lustig, ich war 33, bevor, als ich mein erstes Handy hatte. Und das waren noch die Dinger, die nicht smart waren, ne? Die nennt man heute Dumbphones. Aber ich habe mich in den paar Jahren, seitdem es die gibt, so dran gewöhnt, dass ich jetzt schon wieder versuche, mich davon zu entwöhnen. Und dann lese ich die ganze Werbung, du brauchst dieses, du brauchst jenes, das solltest du auch haben. Und wie wär's doch damit und hier und da und dort. Und auf einmal bin ich getrieben und entscheide nicht mehr selbst. Dieser ganze Abschnitt geht eigentlich im Kern nur um eines, nämlich um die Freiheit der Christenkinder, der Kinder Gottes. Jesus möchte, dass wir frei sind und nicht versklavt werden. Denn er sagt, da, wo dein Schatz ist, da wird dein Herz sein. Und Geld und Besitz haben die Kraft, unser Herz in den Griff zu bekommen. Ich persönlich habe mal vor Jahren so eine Erfahrung gemacht, als meine Mutter starb, da waren wir überrascht, dass überhaupt irgendwas übrig geblieben ist. Und wir haben so ein kleines Erbe gekriegt. So waren einige 1.000 Euro, aber nicht so, dass man ein Haus dafür kaufen könnte und kein besonderes Auto, aber doch ein bisschen was, ne? Und ich dachte, ach, das ist ja schön und dann können wir doch das machen und jenes machen, hier machen und hier und da und dort. Bis mir auf einmal einfiel, ich bin permanent dabei, darüber nachzudenken, was ich mit dem Geld mache. Dann dachte ich, das kann doch nicht sein. Ich sage, Herr, ich merke, das nimmt mein Herz in Besitz. Ich bin permanent am Nachdenken darüber. Was tue ich? Und er sagt, da gibt es eine ganz einfache Lösung. Gib's weg. Ich sage, Herr, das kann ich jetzt aber nicht. Das war jetzt, da habe ich mich verhört. Ich bete nochmal. Ja, ahnt schon, ne? Ja, wir haben es komplett weggegeben. Also den Zehnten haben wir natürlich schon vorher abgegeben, schon klar. Aber den Rest haben wir dann auch weggegeben. Zum Glück bin ich mit einer Frau verheiratet, die das wahrscheinlich gleich von vornherein weggegeben hätte, weil sie das sowieso viel besser findet. Aber ich musste lernen, wie schnell etwas mein Herz in Besitz nehmen kann. Jesus möchte nicht, dass dein Schatz in irdischen Gütern besteht und dein Herz gefangen nimmt und ablenkt von der Ewigkeit und ablenkt von dem, was wirklich wichtig ist. Wir alle kennen die Sprüche, dass wir nackt in diese Welt gekommen sind und so auch wieder gehen werden. Stimmt's? Ist uns allen bewusst, oder? Naja, sag mal, wir wissen es, ob es uns bewusst ist. Das Einzige, was wir mitnehmen in den Himmel, wisst ihr, was das ist? Das ist unser Herz. Na, noch ein bisschen mehr. Ich hoffe doch, dass ich euch alle im Himmel wiedersehen werde. Wenn ich heute keine Zeit habe, weil ich nachher auf den Zug muss, aber deswegen haben wir eine Ewigkeit, da können wir uns alle kennenlernen. Weil trinken wir Kaffee und Chai so lang, wie es geht. Menschen, das ist das Einzige, was mitkommt in die Ewigkeit. Stimmt's? Wie viel Zeit und Energie investieren wir in gute, gesunde Beziehungen? Angefangen bei unserem, wenn wir verheiratet sind, Ehepartner, wenn wir haben bei unseren Kindern, unseren Eltern, Verwandten, den Freunden in der Gemeinde, Notdürftige. Zeit zu investieren, um nach Kasachstan zu fliegen, um Menschen zu segnen, die Lebtag nie hierher fliegen könnten, um hier einen Gottesdienst zu besuchen. Wo ist dein Herz? Wo ist dein Schatz? Was ist deine Priorität? Nun kommen diese Zeilen, zweiter Punkt, die notwendige Haltung, die wir brauchen, um unser Herz gesund zu erhalten. Denn Sprüche 4, Vers 23 sagt, vor allem behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Merkt euch diesen einen Vers, wenn ihr es euch sonst nichts merkt. Vor allem behüte dein Herz, denn das beeinflusst dein Lebensstil, die Art und Weise, wie du unterwegs bist. Und welche Haltung hilft uns? Und dann spricht er jetzt auf einmal von dem lichten Auge oder dem rechten Auge. Habt ihr euch schon mal gewundert, was das bedeutet, was das soll? Vorher spricht er über Geld, danach spricht er über Geld. Die Logik ist, dass es wahrscheinlich auch über Geld geht. Ja. Dazu muss man ein bisschen das Alte Testament kennen. Es gibt einen Schlüssel zu dieser Stelle, nämlich Sprüche 22, Vers 9. Da heißt es, wer ein gütiges Auge hat, wird gesegnet. Gesegnet sind die Großzügigen. Das lichte Auge bedeutet nichts anderes. Und die Zuhörer damals haben es verstanden. Sie kannten ihre Bibel. Dass wir eine großzügige Haltung haben. Und jetzt wird ein Schuh daraus, denn wenn es so ist, dass wenn wir mit einer Haltung, dass ich bin hierfür da, ich gebe etwas ab, was kann ich für dich tun, ein Segen für mein Umfeld bin. Denkt jetzt nicht, es geht darum, dass wir viel, dass es immer nur um Geld geht und Geld weggeben und das. Manchmal ist es die Zeit, die wir verschenken. Manchmal ist es Besitz. Also, ja, du klar kannst mein Auto haben, wenn du umziehen musst. Dass wir einfach großzügig sind. Und ich glaube, jeder von uns hat es schon erlebt, wenn wir großzügigen Menschen begegnen, wie wohl das tut. Aber das wäre doch jetzt nicht nötig gewesen. Oh nein, das macht Spaß. Ich gebe gern. Das sind Menschen, mit denen du dich umgeben willst. Und wenn ich das gerne habe, dann vermute ich, dass andere mich auch gern lieber großzügig haben als kleinlich und knauserig. Piti, 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 piti. Nee, geht nicht. Ah, nö. Wow. Wenn du so mit so einer Haltung dieses ich halte alles für mich, mein Schatz. Wo war denn das nochmal her? Film, den ich nie gesehen habe, aber Freunde haben, die es dauernd zitieren. Mein Schatz. Was war das Tolkien? Herr der Ringe, gell? Wie hieß der Typ? Der Gollum, gell? Dieses. Der sieht auch so aus. Und ich glaube, der Tolkien hat wahrscheinlich die Bibelstelle gelesen und dachte, Typen, die so geizig und so festhalten sind, die sehen so aus. Ja, das sind so Typen, die hetzt du gerne um dich rum, ne? Geh weg, das ist mein Schatz. Wenn wir verstehen, dass alles in unserem Leben eine Gabe ist, alles ein Geschenk ist, dann lernen wir, geben zu sein. Denn ich kann sowieso nichts festhalten. Versteht mich richtig, ich weiß schon auch, dass wir unser tägliches Leben gestalten müssen. Wir müssen uns Rechnung bezahlen. Irgendwoher muss ich auch mein Geld haben, um beim Rewe oder sonst wo einkaufen zu können. Alles klar. Es geht um die Haltung, wie wir durchs Leben gehen. Wollen wir so wie Jesus sein oder lieber so ein Gollum? Ich möchte so wie Jesus sein, der gegeben hat. Und wenn er gegeben hat, hat er noch eins oben drauf getan. Na, so ähnlich wie euer Pastor Tobi, gestern hat das dann so gemacht, hat mir die Kasachstan-Tasse gegeben und hat nicht berechnet, dass wenn das in die Kaffeemaschine stellt, dass die Füllung nicht reinpasst. Ne? Das war dann überfließendes Maß. Muss jetzt auch nicht sein wegen dem Teppich und so, aber versteht ihr? Wenn Gott gibt, dann gibt er nicht kleinlich, knausrig. Er gibt unfassbar viel. Und wir sind seine Kinder. Und es wäre schön, wir würden viel von dem Charakter unseres Herrn widerspiegeln. So sieht die Menschheit, die Welt, wer Jesus ist. Wie lernt man das? Ja, es fängt beim Zehnten an. Ich finde es übrigens immer wichtig. Ah, das ist doch ein Gesetz, das wir sind nicht mehr verpflichtet. Nee, hast recht, eigentlich gehört alles dem Herrn. Aber man kann ja mal mit 10% anfangen. Das ist eine gute Übung. Vor allem, weil es echt, Entschuldigung, idiotensicher ist. Also 10%, das bedeutet immer alles nur eine Stelle, ne? Runterschieben und dann weißt du, was 10% ist. Das ist das schöne metrischen System, einfach. Ja, und das muss man einüben. Und das ist vollkommen egal, wie du verdienst. Als ich mich bekehrt habe, war ich noch ein Jugendlicher. Ich habe Zeitungen ausgetragen. Da gab es noch D-Mark. Ja, das ist schon lange her. Und ich habe die sorgsam gehütet, meine Kohle. Und jedes Mal schmerzt es ein bisschen, 10% davon wegzugeben. Das war in der Summe nicht viel. Aber ich habe mich da geübt. Und später wurde mit Gehältern das Geld mehr. Aber die 10% waren immer noch 10% und auf einmal habe ich gemerkt, egal was ich verdiene, es ist eine in Relation. Aber da fängt das Geben tatsächlich erst an. Wenn wir lernen, darüber hinaus zu geben, großzügig zu sein, spiegeln wir Gottes Wesen wieder. Ach ja, manchmal reden wir davon, wir sammeln Opfer ein. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht aufstehe. Sorry Leute, also wenn das heute passiert, das ist das erste Mal ein Wunder. Denn Opfern bedeutet, über die Maßen hinauszugeben. Also eigentlich von dem, was ich brauche, herzugeben. Wer von uns hat schon mal wirklich geopfert, alles hergegeben und sagt, ich weiß jetzt nicht mehr, wie ich meinen Einkauf bezahlen soll? Es gibt ein Beispiel in der Bibel. Jesus setzt sich am Opferkasten im Tempel hin. Das müsst ihr euch mal geben. Es ist wie wenn der Pastor mit dem Ding durchläuft und guckt, was er in den Kollektenkorb schmeißt. Ne? Würden wir nie machen hier in Deutschland. Jesus setzt sich hin, guckt zu, was die reinwerfen. Und dann kommt die Witwe, tut zwei Schärflein rein und sagt, sie hat mehr gegeben als die alle. Weil sie hat ihr Bedürfnis hergegeben. Jedes Mal, wenn ich das lese, sage ich so, Jesus, jetzt kommt der Abraham-Move. Ne, ihr wisst, Abraham und Isaac, ihr will ihn gerade opfern. Dann sagt, halt inne, stopp. So sagt, Witwe, du darfst dich wieder rausholen. Wir haben das gesehen, dein Herz. Nö, er lässt's da. Lässt sie weggehen, weil er weiß, der Vater im Himmel hat das auch gesehen. Und er wird dafür sorgen, dass sie nicht Not leiden wird. Er wird sich um sie kümmern. Aber kriegen wir das hin? Schaffen wir sowas? Das ist die hohe Kunst. Letzter Punkt. Ich gebe jetzt ein bisschen Gas. Nee, ich gebe kein Gas. Ist wichtig. Denn die entscheidende Frage ist, und das ist der Teil dieses Abschnittes. Wenn du gedacht hast, oh ja, jetzt kommt so eine Zehntenpredigt, wir sollen wieder mal mehr geben. Also damit mal eins klar ist, Gott ist weder interessiert an unserer Kohle, noch braucht er sie. Lest mal Psalm 55, da steht, wenn ich hungern würde, ich würde es euch nicht sagen. Ich habe Vieh auf 1000 Bergen, steht da drin. Ich versuche mir das immer vorzustellen, also lauter Hügel und überall stehen Kühe und machen Mu. Ist er übertragen, ne? Er hat, was er braucht. Es geht nicht um Gott. Ja, wahrscheinlich hat der Pastor gesagt, sprich mal über Geld und dann, natürlich brauchen wir als Gemeinde Geld, aber wenn wir wirklich Nachfolger Christi sind, wissen wir auch da, dass wir versorgt werden vom Herrn oder das ganze Unterfangen unnötig ist. Also vergesst diesen Gedanken. Jesus geht es um unser Herz, dass wir frei sind. Und deswegen der letzte Punkt, dieser Vers 24. Niemand kann zwei Herren dienen. Entscheide dich, wem du dienen willst. Und er sagt dann später, du kannst dem Mammon dienen oder du kannst Gott dienen. Jahwe, Jesus Christus, seinem Sohn. Wem möchtest du dienen? Übrigens, Mammon ist keine heidnische Gottheit, sondern es ist ein Begriff, der einfach Besitz, Geld meint. Das ist wie in der Nachfolge. Du kannst nur in eine Richtung laufen, richtig? Also ich kann es nur. Könnt ihr in zwei Richtungen? Geht das? Kriegt ihr das hin? Das kann man mal versuchen. Das hat man im Mittelalter Vierteilen genannt. Ne? Das ist nicht gut ausgegangen. Entscheide dich, welche Richtung du gehen möchtest. Willst du dem Weg dieser Welt folgen? Oder willst du Jesus Christus folgen? Ich sage nicht, dass es so simpel und einfach ist. Denn wir merken, dass es praktische Implikationen hat. Es hat ganz konkrete Konsequenzen in unserem Lebensstil. Ja, ich werde mir manches vielleicht dann nicht kaufen. Oder ja, manche Optionen werde ich nicht haben. Ich bin sicher, ich würde ein ganz anderes Auto fahren, wäre ich damals im Controlling geblieben, wo es fette Gehälter gibt und ich mich entschieden habe, als Reichsgottesarbeit unterwegs zu sein. So what? Selbst diese tollen Wagen werden verrosten irgendwann. Nein, ich will Jesus nachfolgen. Ich will die Entscheidung treffen, die mich näher an ihn ranbringen und die mich nicht von ihm wegziehen. Gott versorgt. Das ist leicht zu sagen, aber es ist die Herausforderung, ihm wirklich zu vertrauen. Vertraue mir. Wer diese Entscheidung getroffen hat, der hat es etwas leichter im Leben, denn er muss sich keine Sorgen machen. Seid ihr überrascht, dass Vers 25, ich werde ihn nicht zitieren, aber dass es genau darum geht? Deswegen, wegen diesem Abschnitt, deswegen sage ich euch, macht euch keine Sorgen. Deswegen macht euch keine Sorgen, wenn ihr wisst, wo euer Schatz ist. Wenn ihr mit Großzügigkeit durchs Leben geht und wenn ihr klargestellt habt, wem ihr folgt, dann braucht ihr euch keine Sorgen machen, denn der Herr sorgt für dich. Ist das nicht eine gute Botschaft? Danke, ein paar Charismatiker unter uns. Amen. Aber ich weiß, es ist auch eine herausfordernde Botschaft. Und ja, ich möchte euch Mut machen, darüber nachzudenken und vielleicht machen wir es ein bisschen anders, Gottesdienstleitung. Willst du nach vorne kommen lassen? Wollen wir am Platz? Wie möchtest du mal? Überleg mal kurz. Und ich sage meinen letzten Satz. Ein paar Verse später, in Kapitel 6, Vers 33, das ist im Abschnitt über das Sorgenmachen, heißt es, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Wisst ihr jetzt, was gemeint ist? Wenn wir gerecht gesprochen sind, brauchen wir nicht mehr danach trachten. Aber trachtet danach, einen Weg zu gehen, der Gott ehrt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und alles andere kümmert sich der Herr drum, frei übersetzt. Um alles andere wird sich der Herr kümmern. Amen? Amen. Wie wollen wir es machen? Übernimm du mal.